Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir haben wieder eine volle Woche mit vielen Handballthemen, mit Top-Teams, die sich geschlagen haben in der Bundesliga. Und ein Top-Team hat Punkte gelassen, da müssen wir drüber reden. Natürlich eben, wie wir über die Frauen reden müssen. Denn dort natürlich auch geht es um wichtige Punkte im Meisterschaftskampf, zumal jetzt auch die Länderspielpause anspielt. Da wollen wir auch auf die Herren gucken. Denn dort ist der Kader jetzt so bekannt gegeben worden. Also viele, viele Themen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof. Ich habe heute wieder volles Haus, kann man mal wieder sagen. Wir waren lange nicht mehr zu dritt zusammen, aber heute sind wir wieder so. Und dann begrüße ich erstmal ganz herzlich im Alphabet angefangen den lieben Patrick, meinen geschätzten Experten, Patrick Fritsche.
Ja, Tag Sebastian, Tag Robin, Tag in die Runde. Du musst heute nicht unbedingt Patrick sagen, du kannst mich auch einfach Derby-Sieger nennen. Da bekomme ich schon, bin ich schon fein mit.
Oder Mr. Start 7 Manager der Woche. 79 Punkte.
Ja, hat mir Robin gerade schon erzählt, dass ich habe ja wie immer, ich war die Woche vollends beschäftigt, ich habe nicht mal reingeguckt und
hast du mal noch 79.
Ja, und habe mich gerade schon aufgeregt bei Robin, ist kein Scheiß, bevor du reingekommen bist bei uns im Call, weil ich habe auf links außen Vujovic von den Füchsen nicht aufgestellt.
Der gute Mann hat als Backup einfach Daniel Fernandes von Stuttgart, wo wir gleich mal kurz drüber reden können, auch noch. Also,
ja. Also links außen läuft. Zum Rest kommen wir später noch. Also von mir erstmal liebe Grüße und den anderen haben wir schon gehört, den dritten im Bunde. Tag Robin.
Ja, Herr Bulitz wieder da.
Hallo ihr beiden, sehr schön wieder mit am Start zu sein mit euch, nachdem wir uns lange nicht gehört haben.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, könnt ihr mal eure Punktzahlen einwerfen von Start 7, wenn wir gerade schon dabei sind. Ich habe offensichtlich 79 Punkte, habe ich rausgehört.
Ich habe 4 Minuspunkte gemacht, ich bin nur Vierter. Robin ist aber noch weiter nach Erster,
der Arsch. Ja, ich bin weiter souverän an der Spitze mit dem Mann der Stunde, Kai Smietz, der rettet mich im Moment die ganze Zeit.
Ja. Ach, den stimmt, der war mal zum freien Verkauf, ne? Ja. Glaube ich, ja, da war ich zu geizig. Da habe ich sowas von unterboten, weil ich dachte, komm, Kai Smietz kennt keiner von euch, aber hat nicht gereicht. Gut, Sebastian, wo fangen wir an?
Genau. Ich meine, Kai Smietz ist ja eigentlich schon die perfekte Überleitung auf unser erstes Spiel, auf das Ostderby, was wir hatten zwischen Magdeburg und Leipzig. Ein spannendes Spiel, was wir dort erlebt haben. Und ja, was soll man sagen? Die Magdeburger, sie verlieren zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr 2023 Punkte in der Bundesliga. 33 zu 32 heißt am Ende für Leipzig, so ist es richtig. Wenn wir uns das Spiel angeschaut haben, Robin, es beendet Liga, hat er gesagt, das hat sich so ein bisschen angedeutet, weil sie immer so ein bisschen zu kämpfen hatten in den letzten Wochen und diesmal hat es dann halt ganz, ganz knapp dann nicht gereicht, um dann nochmal irgendwie diese drohende Niederlage abzuwenden.
Ja, du hast vollkommen recht. Die Magdeburger waren platt. Die konnten diesen unglaublichen Kampf, der natürlich zu erwarten war im Ostderby. Ne? Leipzig brennt für diese beiden Spiele. Ich glaube, in keinen zwei Spielen wirft Leipzig so viel in die Waagschale. Das sind dann diese 20%, die nochmal so on top kommen. Und das kam jetzt für Magdeburg einfach zu einer Zeit, die einfach schwierig war, weil Magdeburg hatte diesen Februar echt so vollgepackt mit der Doppelbelastung. Es gab diesen unglaublich starken Sieg gegen Veszprém in der Champions League. Ein schwieriges Spiel in Zagreb auch noch hinterher. Und jetzt dann das Ostderby zum Abschluss des Februars. Sie wären komplett ungeschlagen, wie du gerade schon gesagt hast, durch die ersten beiden Monate gegangen. Aber das hat einfach nicht funktioniert gegen ein wirklich, wirklich leidenschaftlich kämpfende DHFK Leipzig, die wirklich einen guten Tag gehabt haben, eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt haben. Viggo Kristiansson hat seine sehr, sehr gute Form, die er im Laufe der Saison schon gezeigt hat, bestätigt, hat 10 Tore gemacht, keinen 7 Meter verworfen, Konzentration die ganze Zeit hochgehalten. Luka Witzke, Rückraummitte, echt starkes Spiel gezeigt mit 7 Toren. Maciej Geballa auch wirklich stark gespielt, gar nicht so viele Tore gemacht, aber auch echt voll da gewesen einfach. Präsenz gezeigt und am Ende hat es dann gereicht. Es wurde nochmal spannend, also unglaublich, dass die Magdeburger sich sogar nochmal rangekämpft haben und die Chance auf den Ausgleich ja auch fast hatten noch, während Leipzig ja in der zweiten Halbzeit mehrfach schon auf 4 Tore davongezogen war. Das Spiel hat alles geliefert, was es versprochen hat, also es war ein grandioses Ostderby.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, gerade als neutraler Fan. Also das war wirklich, wirklich ein Feier. Also die Halle war voll, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. 6.000 Fans waren in Leipzig und haben sich das Ganze angeschaut. Auch Yusuf Paulsen war mit dabei, glaube ich, von RB Leipzig, wenn ich es richtig gesehen hatte im TV-Bild. Also das war ein richtig, richtig heißer Tanz. Und ja, man muss auch schon sagen, Patrick, wenn wir uns jetzt mal mit Leipzig beschäftigen, das ist ja schon so ein Lauf, den man jetzt auch hat. Ne? Seitdem ein neuer Trainer mit dabei ist, nur 2 Spiele verloren, das eine Spiel gegen die Füchse, die man durchaus verlieren kann, auswärts, gutes Spiel gegen den BHC, das schmerzt ein bisschen daheim mit Sicherheit, aber Runar Sigtriksson, der hat diese Mannschaft irgendwie ein neues Leben eingehaucht und gewinnt diese knappen Spiele, ja schon ne, gegen Melsungen knapp gewonnen gehabt mit 28-29, jetzt hier 33-32, also es läuft gerade für die Leipziger perfekt eigentlich.
Ja, und das ist, ich finde es immer wieder spannend und interessant, weil ich verfolge die Mannschaft jetzt schon relativ intensiv die letzten, wann habe ich da angefangen? Ja, 4, 5 Jahre eigentlich. Und da in den letzten 4, 5 Jahren war vor allem eben der André Haber ganz klar Handschrift mit dabei und drin. Das war auch, als Biegler-Trainer war schon so, weil André einfach als Co-Trainer das meiste auch eigentlich so ein bisschen so gezogen hat, sage ich mal, und schon auch die Grundidee übertragen hat in seine Truppe, als Biegler noch Cheftrainer war in Leipzig. So viel hat sich für mich halt gar nicht verändert. Also du spielst ein bisschen schneller, ja, du spielst mehr Tempo, was aber schon immer die Grundidee war vom SCD HFK. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir plötzlich feststellen, Mensch, der Leipziger Handball ist plötzlich schnell und auf Tempo-Handball ausgelegt. Nee, die Grundidee gab es schon immer dazu. Leipzig spielt schon immer so und hat den Anspruch, schon immer so zu spielen. Die Dinger fallen halt plötzlich rein vorne. Also fallen halt jetzt eben 3, 4 mehr pro Spiel gefühlt manchmal vom Laster, die eben jetzt reichen, um diese knappen Spiele zu gewinnen. Du hast es halt gesagt, es ist ja auch nicht so, dass du alles komplett in Grund und Boden spielst und damit plus 10 gewinnst. Solche Spiele gibt es auch, klar, aber das sind bei weitem nicht alle. Und das ist natürlich ein geiler Lauf einfach. Ja, nichtsdestotrotz bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe es letzte Woche gesagt, glaube ich, in der Folge war es. Natürlich haben die Jungs Bock auf Europa, das ist klar. Und natürlich ist es auch so, dass das jetzt ein bisschen so rangetragen wird an den Verein von außen, ne, weil der SCDFK und Europa, und man hätte sich ja schon mal fast qualifiziert, hätte Lemgo den Pokal damals nicht gewonnen, da war man ja auf Platz 6 und es hat nicht gereicht und bla bla bla. Und wie gesagt, ich weiß von intern aus dem Team, dass da die Lust auch da ist, dass es auch ein Thema ist. Das darf natürlich nicht nach außen, das ist schon klar, weil du immer noch so ein bisschen diesen Saisonstart im Hinterkopf hast und wie es halt ist, ne? Intern das Ziel ist das eine, dass du nach außen natürlich weiterhin sagst, ja, also um Gottes Willen, ne? Und wir gucken erstmal die Saison und stabil und so weiter und so fort, weil wir haben ja auch Verletzungen und Sundefeld ist nicht da und Umbruch und jetzt kommen auch noch Geldnöte mit dazu, es gibt ganz viele andere Baustellen, natürlich, aber es sind auch nur 3 Punkte Rückstand. Ganz klar, so auf Platz 6, da steht aktuell Hannover und du hast es natürlich selbst in der Hand, aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das jetzt auch so auszurufen, sage ich mal, ne, aus Leipziger Sicht irgendwie, da jetzt zu sagen, also alle haben Bock, klar, du bist auch Profisportler dafür, dass du Bock drauf hast, europäisch zu spielen. Ich glaube, Leipzig tut aber gut daran, ganz platt gesagt, einfach relaxed so weiterzumachen wie bisher und nicht groß anfangen, drüber nachzudenken, man ist jetzt auf Platz 8 und auf Platz 9, weil ist geil, dass es so ist, aber der Saisonstart war eine Katastrophe und vor einigen Wochen, Monaten haben wir hier gesessen oder habe ich mit Leuten gesprochen aus dem Verein, da war die Maßgabe, ey, erstmal Klasse halten so, weißt du, und jetzt stehst du halt da und denkst dir so, boah, jetzt musst du schon auf Platz 6 springen, also hey, relaxed, entspannt, dass ich Bock drauf hätte, nicht ganz unneutral, ist klar.
Ja, ich meine, für Platz 6 muss ja auch noch ganz, ganz viel passieren. Ne? Da muss ja natürlich Pokal musst du so für dich passen. Da muss European League gewinnen aus deutscher Sicht. Also von daher ist natürlich noch ganz, ganz viel Sachen, die du gar nicht kontrollieren kannst aus Leipziger Sicht. Aber was ich halt schon auch finde, Robin, und das ist mein Eindruck, den ich einfach habe jetzt mit Sigtriksson, dass in der Offensive einfach eine komplett andere Dynamik drin ist. Also während ich bei André Haber immer so das Gefühl hatte, okay, das ist keine Mannschaft, die konstant über 30 Tore werfen kann, habe ich es jetzt mit Sigtriksson so, ey, okay, diese Mannschaft, die kann auch gegen Top-Mannschaften 30 Tore werfen. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass die, wenn ich da jetzt ein Spiel aufstelle bei meinem Manager, dass ich da vielleicht jetzt keine 4, 5 Tore von dem vielleicht sehe, weil einfach dieses Selbstvertrauen zurück ist, eine andere Mentalität einfach drin ist, die einfach offensiv ja, jetzt gefährlicher sind und nicht mehr diese starke Defensivreihe, die sie immer noch weiterhin sind, mit einem guten Torhüter drin, aber jetzt natürlich auch offensiv etwas machen, was sie bis dato jetzt nicht in dem Sinne immer konstant gezeigt haben.
Ja, total. Die Spielidee von Sigtryggsson passt zur Mannschaft. Er hat natürlich mit Viggo Kristjansson dann jemanden, mit dem er einfach rein der Tatsache geschuldet, dass sie Landsmänner sind, schon total auf einer Wellenlänge ist. Und Viggo Kristjansson ist mit Luka Witzke zusammen, da hast du zwei Schallzentralen auf einmal vor dem Angriff. Ne? Vorher dirigiert Luka Witzke das Spiel und jetzt reißt Kristjansson das auch immer mehr an sich. Also der liefert ein großartiges Spiel nach dem anderen da im Moment ab. Ist für mich auch so ein bisschen mit das Gesicht dieses Aufschwungs einfach, dass er unbestritten ein sensationeller Spieler war, hat er schon in Stuttgart gezeigt. Der hat diese Mannschaft teilweise getragen und zwar alleine. Und jetzt greift so langsam wirklich Rädchen in Rädchen und Leipzig kommt ins Rollen mit Kristjansson, mit Witzke. Und wir brauchen nicht drüber reden, Lukas Binder, sensationeller Linksaußen. Wie der Typ sich in der Bundesliga etabliert hat, ist für mich auch einfach immer noch großartig so. Die kommen richtig ins Rollen und diese Spielidee von Sigtryggsson, die gefällt mir. Also das ist Handball, der macht ja auch Spaß, ihn sich anzugucken. Ne? Wir reden ja nicht mehr davon irgendwie, dass sie da jetzt um die Siege ja kämpfen und wir irgendwie einen 23-22 sehen, ja. So sage ich mal. Ne? Sondern du hast es gerade gesagt, also die spielen schönen Handball. Das war ein richtig cooles, schönes Topspiel. Auf sehr, sehr hohem Niveau. Viele Tore, Torhüterleistungen waren ja jetzt nicht herausragend, sage ich mal. Ne? Also das macht Spaß, dazu zu schauen. Und ich bin mal gespannt, was Leipzig auf die Beine gestellt bekommt mit einer kompletten Vorbereitung mit Sigtryggsson. Und bin da schon auf die nächste Saison gespannt. Ja, Europa-Hoffnung muss ich euch nehmen, weil der TBV Lemgo natürlich den Pokal gewinnt.
Herr Ober, die Rechnung bitte für mich warten. Wieder. Dankeschön, viel Spaß euch, Jungs.
Ja. Es war jetzt klar, dass das so auch kommen musste. Ich meine natürlich auch die nächsten Spiele, die jetzt Leipzig natürlich hat, ne, mit in Kiel, dann daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das sind natürlich noch echte Brocken, die natürlich auch noch auf dich zukommen, wo du natürlich auch dann Stellen mit vier Minuspunkten rausgehen kannst und dann kannst du dann halt schon wieder 7 Abstand halt sein. Ne? Also von daher, es ist.
Aber weißt du was? Und das ist aber okay.
Ja, also, natürlich. Du kannst ihn nie verlieren, das ist absolut in Ordnung.
Du hast gegen die Löwen, hoffe ich, habe es zwar jetzt auch gegen Magdeburg lange versprochen und dann kam meine Arbeitswelt dazwischen. Ich konnte nicht in der Halle sein gestern, was mich bärigst ärgert. Also wirklich, was mich in dem Kontext wirklich ärgert. aber gegen die Löwen bin ich wieder am Start. Stand jetzt, ja, mal gucken. aber das sind halt zwei Spiele und das ist in Leipzig auch, also glaube ich, ja, also ich renne auch mit Carsten Günther seit 4 Jahren auf Pressekonferenzen rum, mit dem Geschäftsführer. Und natürlich sagt er, behind the scenes, wir müssen alle, ne? Und das ist natürlich, können wir die und natürlich wollen wir die auch. Und Carsten Günther, der hat 3 Tage vorm Spiel schon wieder Ruhepuls 180 und Schaum vom Mund, ja? Und der rudert mit einem Ruderboot über den Beton zum Training zur Halle. Also natürlich, ja, aber von außen drauf betrachtet, haut da, glaube ich, keiner drauf, ja, wenn Leipzig da mit -4 rausgeht. Natürlich muss da alles passen und vielleicht muss gegen Kiel und gerade auch gegen die Löwen muss vielleicht noch mehr passen als gegen Flensburg und gegen Magdeburg. Wobei ich halt sage, die hast du zu Hause halt, ne? Hast du halt genommen, beide, irgendwie. So, und auch nicht unverdient. Die Löwen, weiß ich nicht, aber auch da, es ist ja auch viel zusammengekommen, müssen wir ja auch ehrlich einfach sagen, in dem Spiel jetzt, ne? Du bist darauf angewiesen, einerseits, dass, ihr habt das so schön angesprochen, ne? dass da die Offensive funktioniert, dass du wieder 30 Tore plus machst, die wirst du brauchen in beiden Spielen, bist aber auch natürlich darauf angewiesen, dass der Gegner einen Scheißtag hat. So, ne, Magdeburg auch viele technische Fehler gehabt sozusagen und da sind halt nun mal 5, 6, 7, 8, 9 Ballverluste drin auf Magdeburger Seite, die pro Leipzig ausfallen, wo du halt den Ball wesentlich mehr plötzlich hast. Wenn die nicht kommen, wenn die Konzentration oben ist bei Kiel und bei Magdeburg, bei Kiel und bei den Löwen, wird hart. Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, auch okay. Aber ich würde mich, ja, wie gesagt, freuen.
Ich würde jetzt hier mal eine kurze Pause machen, denn wir können ja, glaube ich, gleich ein bisschen den Leipzig-Fans Hoffnung machen, denn die Löwen und die Kieler haben sich beide relativ schwer getan am Wochenende. Aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir nach einer kleinen kurzen Pause zurück und ich habe es angesprochen, dass wir jetzt über die zwei Mannschaften sprechen, gegen die Leipziger, die nicht spielen müssen. Das erste Spiel ist auswärts beim THW Kiel, die sich sehr schwer getan haben gegen die TBV Lemgo-Lippe. Es ist ja schon ein bisschen so zur Gewohnheit geworden, dass sie sich sehr schwer tun gegen die Lemgoer. Das ist ja irgendwie schon in den letzten Jahren wirklich so gewesen. Auch gerade dann auswärts in der Lippmann-Halle haben sie sich sehr, sehr schwer getan, beziehungsweise der Phoenix-Contact-Arena, wie es ja jetzt neuerweise richtig heißt. Am Ende gewinnen sie aber mit 28-22 nach einer guten zweiten Halbzeit, wo sie dann offensichtlich auch ein Stück draufgelegt haben. Robin, trotzdem insgesamt, auch wenn es jetzt ein hart erkämpfter Sieg war, fand ich die Defensive jetzt bei den Kielern jetzt mal auswärts deutlich verbessert, weil sie ja gerade auch Champions League und auch Bundesliga immer mal diese Phasen hatten, wo sie auswärts überhaupt nicht in die Defensive reingekommen sind, wo es ein richtiger Shoot ausgegeben hat. Aber in diesem Fall war die Defensive das Prunkstück und hat den Sieg abgesichert.
Ja, definitiv. Also das war ein Spiel von zwei richtig, richtig, richtig starken Defensivreihen in der ersten Halbzeit allein schon. Ne? Lass mich einmal kurz nachgucken. Der Halbzeitstand ist 11-10.
Und Lemgo hat in den ersten 20 Minuten 5 Tore geworfen und dann 6 in den letzten 10.
Also das ist ein total verrückter Spielstand. Ne? Also Lemgo geht mit einer 11-10 Führung zu Hause in die Halbzeit. Da kannst du dir ja ungefähr vorstellen. Also beide Mannschaften haben natürlich das Potenzial, vorne die Dinger zu machen. Aber es war so intensiv. Es war keine Handball-Feinkost, muss ich ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit wurde es auch nicht großartig besser, aber du hast die ganze Zeit diese krasse Intensität in diesem Spiel gemerkt und du hast den Kielern halt auch einfach angemerkt, dass Lemgo bei denen so ein bisschen im Kopf einfach auch drin ist inzwischen, ne? Und dass Lemgo auch ganz einfach, ne? Wir reden jetzt immer wieder darüber, boah, sensationell, die sind zum dritten Mal im Final Four, die sind ja zum dritten Mal im Final Four nicht aus Jux und Dollerei. Und können diese Großen ja auch nicht, weißt du, die haben eine gute Bilanz gegen Kiel, die haben eine gute Bilanz gegen Flensburg in den letzten Jahren, das haben sie ja auch nicht von ungefähr, diese Mannschaft hat sich ja auch krass weiterentwickelt, so ist es ja nicht, und das hat man jetzt bei diesem Spiel einfach gesehen. Am Ende, Florian Kehrmann hat es auch gesagt, am Ende fällt dieser Sieg ein bisschen zu hoch aus, so. Lemgo verwirft in den letzten 10 Minuten, verwirft Lemgo, glaube ich, 4 Freie inklusive 2 7-Metern oder 3, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren sogar 3 7-Meter in den letzten 10 Minuten. Kurz vor der 50. Minute steht es nämlich noch 18-19. Und am Ende geht das Spiel halt 22-28 aus. Also da siehst du, Lemgo hat dann noch 4 Tore gemacht und Kiel hat den Turbo gezündet. Wer richtig stark gespielt hat, muss ich sagen, ich finde das erste wirklich, wirklich starke Bundesligaspiel seit seiner Verletzung und auch seit der WM hat Sander Sargosen abgeliefert. Der ist gerade zurückgekommen in die Form, die Kiel unbedingt von ihm braucht, meiner Meinung nach, nämlich diese Ich-entscheide-Spiele-Form. Die braucht Kiel unbedingt, wenn es in die Crunch-Time in der Saison, also auf die Zielgeraden der Saison in der Handball-Bundesliga geht. Jetzt das Meisterschaftsrennen ist so spannend wie noch nie, ne? Kiel mischt da vollkommen mit, aber auch in der Champions League und Sargosen jetzt mit 7 von 7. Das ist schon stark, muss man sagen. Also keinen Fehlwurf dabei zu haben. Und am Ende, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach 1, 2, 3 Tore vielleicht zu hoch ausgefallen. Lemgo wieder einen echt starken Kampf da abgeliefert. Aber bei Lemgo sieht man dann auch einfach, fehlt es natürlich so ein bisschen an der Breite im Kader. Ne? Brosch sieht die rote Karte. Ich glaube nach, was waren es, 10 Minuten? Nicht mal 5 ja. Minuten vielleicht schon.
So, 10 hätte ich gesagt, ja.
Ja, deckt im Innenblock, sorgt für Entlastung bei Schimak und Guardiola. Die beiden mussten durchspielen im Innenblock. Dann ist sein Bruder, also Ischias Guardiola, verletzt, Samuel Zehnder weiterhin verletzt, natürlich ein Topscorer gewesen für die Lemgoer bis dahin. Und Kian Schwarzer konnte seine starke Form aus den letzten 2, 3 Spielen, wo er immer sehr, sehr treffsicher war, viele Tore gemacht hat, konnte er nicht so ganz konservieren. Hat diesmal nur 3 Tore gemacht und Dann war es die Tiefe des Kaders, die Abgezocktheit der Kieler und ein verdienter Sieg am Ende vollkommen mit einer krassen Abwehrschlacht.
Ja, ist so. Ich meine natürlich auch, die Kieler haben ja auch ein bisschen lediert. Ne? Steffen Weinhold ist ja wieder, war nicht mit dabei, ist da wieder angeschlagen, ist noch nicht ganz sicher, wie lange er auch wieder ausfällt. Das ist natürlich nochmal ein Rückschlag, gerade jetzt auch für die Kieler mit den schwierigen Wochen Champions League, wo du definitiv in die nächste Runde einziehst, dann aber noch zwei Spiele mehr hast, wo du natürlich auch eine enorm hohe Belastung hast. Also müssen wir mal gucken, wie sie das da so ein bisschen gerade noch einfach wegstecken können. Ja, wenn wir ein bisschen weiter gucken und dann uns mit dem zweiten Team beschäftigen, was auf die Leipziger wartet, kommen wir zu den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben sich auch schwer getan, ne? Gegen Göpping 25 zu 27 heißt im Ende aus Göppinger Sicht, also die Löwen gewinnen gerade so mit zwei Toren, 13 zu 14 lagen die zur Halbzeit noch zurück. Also auch das war ein harter Fight. Also da mussten auch mal die Löwen einfach alles geben, Patrick. Aber was ich trotzdem als positiv hervorheben möchte, dass sie auch diese Spitzenmentalität sein, auch so ein knappes Spiel, wo du vielleicht nicht überragend spielst, aber trotzdem du gewinnst es auch. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige, wenn du halt europäisch spielen willst, wenn du Meisterschaft mitspielen willst, also solche knappen Partien, wo du jetzt nicht 100% deine Leistung abrufen kannst, trotzdem gewinnst.
Ja, wo eben auch diese Grundidee, sage ich mal, nicht aufgeht, die du eigentlich bisher hast, wenn du Handball gespielt hast in dieser Saison, nämlich dieses völlige Überrennen des Gegners mit absolutem Tempo-Handball, sich super schnell in einen komfortablen Vorsprung herauszuspielen, den du dann einfach über die Zeit bringst plus ausbaust, weil du halt weißt, die gegnerische Mannschaft, die zerfällt mittlerweile schon in alle Einzelteile. Das ist das erste Mal seit, ja, ich würde fast schon sagen, ein paar Wochen, dass wir genau das mal nicht gesehen haben, sondern eben mal eine Mannschaft gesehen haben auf der Gegenseite mit frisch auf Göppingen, die gegenzuhalten wusste. Einfach. Und genau wie du sagst, das wäre den Löwen letztes Jahr nicht passiert. Sicherlich so ein Spiel zu gewinnen vielleicht, beziehungsweise die Nerven nicht so zu verlieren. Und du hast es geschafft und das spricht auch ein bisschen für die Entwicklung im Team. Das spricht auch ganz klar natürlich für die Jungs auf dem Platz, die vielleicht auch gelernt haben, umzugehen mit so einer Situation. Und du hattest, nehmen wir Albi Lagercreme mal raus, jetzt auch keinen Creme de la Creme-Spieler dabei, sag ich mal, rein von den Quoten und von den Toren in dieser Partie, sondern du konntest dich aufs Kollektiv verlassen, was auch wichtig ist, wenn du eben mal, ne, ich meine, die letzten Wochen haben wir immer über 40 Tore plus erlebt auf Seiten der Löwen, da hattest du automatisch immer High-Performer auf der Platte, die das Spiel brutal dominiert haben. Jetzt bist du nach Lagergräne bist du bei Fest, Kirkeloké und bei Juri Knorr bei 4 von 6 und 4 von 8. So, was jetzt keine Creme de la Creme-Quoten sind, natürlich einfach nicht. Aber du hast es geschafft, im Kollektiv zu lösen. Und auch das funktioniert. Und auch das ist, glaube ich, auch wichtig für die Löwen, so ein Spiel mal zu ziehen und auch mal so ein Spiel zu haben. Weil das, glaube ich, auch wesentlich besser den aktuellen Leistungsstand widerspiegelt, beziehungsweise den Fortschritt in dem Team, als wenn du halt deinen Gegner mit 40 zu irgendwas zersägst. Hinten drin wieder Appelgren, nicht die Überquoten der letzten Spiele, trotzdem 32,5% stark. Allgemein die Torhüter, muss ich sagen, ziemlich ausgeglichen, wie ich finde, in der Partie. Bei Frisch auf war es dann Marin Sego mit 31,5%, der sich gesteigert hat, nachdem du den hier zerfaltest seit Wochen, Sebastian.
Ich zerfalte jede Torhüter, wenn die nicht gut sind.
Genau. Ja, und auch Bierlehm mit 60%, was trotzdem brutal ist, weil er 6 parat hat in 10 Minuten und viel mehr kam auf den Kasten nicht drauf. Rebmann, okay, eine Parade von 2 Versuchen in einer Minute Spielzeit. Aber ja, insgesamt fand ich es irgendwie, war ein schönes Handballspiel. Und ich fand auch hier wieder Frisch auf Göppingen erfrischend, sage ich mal. So, wo ich mir natürlich die Frage stelle, ist immer so ein bisschen, ja, wie im Fußball aktuell, Borussia Mönchengladbach, gewinnst gegen Bayern, verlierst gegen Mainz. Ist halt irgendwie schön, dass du gegen die Jungs, wo du nichts zu verlieren hast, so stark aufspielen kannst. Und dann verlierst du wieder Spiele, die du eigentlich gewinnen musst.
Göpping ist schon gut ist schon gut gestartet in meinen Augen nach der WM wieder. Ne? Also überzeugenden Sieg gegen Erlangen gezeigt. So, das war schon okay, gut gegen Hannover. Aber die haben sich relativ schnell aus diesem Abstiegskampf irgendwie verabschiedet. Und die Spielidee, die Markus Bauer da reinbringen will, die ist schon meiner Meinung nach echt klar zu sehen. Also das ist, da geht es definitiv bergauf und dieses Spiel hat absolut in die richtige Richtung gezeigt, weil darfst halt auch nicht vergessen, klar, gegen ein Top-Team diese Saison und irgendwie, ich glaube, 7 oder 6 Minuten vor Ende haben die Rhein-Neckar-Löwen das erste Mal überhaupt ausgeglichen. So, das ist die Abgezocktheit, klar. Aber Göppingen hat das schon echt stark gemacht, muss man sagen. Hat sich da gut präsentiert und die Rhein-Neckar-Löwen haben am Ende einfach gezeigt, ja, mit uns ist zu rechnen. Wir können diese engen Spiele halt gewinnen. So,
müssen wir mal gucken. Ja, ich will jetzt ja Spielverderber sein, aber die Wurfquote der Göppinger letzten 2 Spielen war mir trotzdem ein bisschen zu schaffen. Also auch hier unter 50%. Wie gesagt, die 6 Paraden von Joel Billen, das war der entscheidende Faktor in den letzten 10 Minuten. Das müssen wir ganz klar so sagen. Das hat er ganz, ganz stark gemacht, war dann der Grund, dass dann die Löwen diese Partie gewonnen haben. Aber wie gesagt, also die Göppinger, da müssen sie wieder aufpassen, dass nicht dieses alte Muster verfallen, die sie ja da nochmal aufgezeigt haben, wo sie offensiv so viele Chancen liegen gelassen haben. Und jetzt auch hier wieder, wie gesagt, die Hälfte der Bälle ist nicht mehr ins Tor gegangen. Also das ist schon etwas, wo Markus Bauer jetzt aufpassen muss, dass du nicht wieder in diesen Negativstuhl reinkommst, dir zu viele Gedanken einfach machst. Also das ist jetzt auch schon, natürlich klar, du hast jetzt gut gespielt, warst jetzt zweimal nah an einem Sieg dran, aber hast halt beides mal nicht gewonnen. Das muss natürlich gerade in einer Mannschaft, die jetzt nicht so viel Selbstvertrauen hat, die auch natürlich jetzt mit diesen Wurfaktivitäten nicht nur sonderlich viel Selbstvertrauen takten kann, natürlich auch. Klar, das Ergebnis sieht knapp aus, aber wenn du dir die reinen Zahlen anguckst, statistisch, da ist da noch viel, viel Luft nach oben. Also da muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht wieder diesen Schlendrian reinbekommt, jetzt mit dem Spiel in Stuttgart. Natürlich dann kommt Flensburg, was natürlich keine einfache Aufgabe wird, aber dann in Minden. Also das sind jetzt 3 wichtige Wochen für die Göppinger, wo sie ganz vor allem gegen Minden und Stuttgart punkten müssen, um halt den Abstand aufrechtzuhalten nach unten und natürlich die gegnerischen Konkurrenten dann auch nach unten zu behalten. Also da muss er jetzt gucken, dass er die Jungs da ganz schnell wieder diesen Schlendrian rausbekommt, diese fehlende Wurfeffektivität. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dann dort da für ihn. Lass uns, wenn wir über Stuttgart sprechen, auch zum Spiel der Stuttgarter kommen. Sie gewinnen mit 26-25 beim BHC. Denkt knapp, der BHC, wieder ein bisschen hin und her, ein bisschen rauf und runter, wie die ganze Saison über schon. Aber wir wollen über die Szene zum Ende des Spiels sprechen, über die wir in der Gruppe sehr heiß diskutiert haben. Es gibt 6 Sekunden, da kriegt nochmal Stuttgart den Ball, kommt Auszeit, langer Pass von Heinevetter Richtung Daniel Fernandes, auf links außen war es, und Arthur Gustafsson springt hoch, nimmt den Rücken zum Ball und spielt dann nur den Gegner, kriegt den 7 Meter gegen sein Team, und ja, Stuttgart kann hier mit dem 7 Meter Treffer dann das Spiel gewinnen. Ich habe gesagt, klarer Fehler von Gunnarsson. Robin hat gesagt, so hart würde es nicht gehen. Robin, mach du mal deinen Case, bevor ich meinen mache.
Also ich mache meinen Case. Es ist angesagt auf BRC-Seite, ist eine offensive Deckung angesagt. Also wirklich früh Druck drauf gehen. Ne? Also der Torwart der Stuttgarter kann den Ball gar nicht mal ins Spiel bringen, weil gefühlt eine Manndeckung stattfindet. Und alles nach vorne orientiert verteidigt wird. In dem Moment packt er so eine Art Hail Mary Pass da aus und schmeißt den Ball einfach irgendwie in den 6 Meter Raum der Wuppertaler.
Wuppertaler, ja.
Und du bist halt, wenn du diese offensive Verteidigung spielst, gehst du als Verteidiger darauf und stehst nicht, sag ich mal, klar, du stehst dem Abwehrspieler auf den Füßen, aber der Fernandes, denkst du ja, bietet sich eher zum Torwart hin an. Er geht jetzt aber den Weg in Richtung deines eigenen Tores und du rechnest nicht mit diesem Pass. Also wird er in dem Moment natürlich, wo der Fernandes, sag ich mal, den Sprint ansetzt und ihm diesen halben Meter, den er dann zu spät ist natürlich, abnimmt, da ist er dann zu spät dran, versucht es zu retten. Ich würde die These sagen, es ist nicht sein Fehler, dass er versucht, den zu machen. Wenn er es richtig klug anstellt, bleibt er einfach weg. Weil ob der Fernandes den verarbeiten kann, diesen Pass, und dann wirklich das Kempertor macht, das mag ich mal dahingestellt haben. Es ist ein Fehler, ihn so anzugehen, aber ich sage, es ist ein nachvollziehbarer Fehler. Weißt du, was ich damit meine? Also das Ding kann dir genau so passieren, und das Ding passiert 8 von 10 Spielern.
Da würde ich dir wahrscheinlich unbedingt großartig widersprechen. Ich finde natürlich trotzdem, wenn du die Szene anguckst, ich finde auch natürlich klar, wenn dir Fernandes wegläufst, als Spieler solltest du, glaube ich, trotzdem in so einer Phase ja eigentlich nie den Ball aus den Augen verlieren. Und ich meine, wenn Gunnarsson sich umdreht, natürlich ist es schwierig im Laufen sich umzudrehen, klar, aber wenn er das ein bisschen cleverer sieht, dann geht er einfach nur Richtung Ball. Weil ich glaube, wenn er hochspringt, kann er den Ball einfach mit der Hand so wegschlagen. Da kommt der Ball nie zu Fernandes an. Und damit hast du nie die Chance, den Ball zu bekommen. Damit gibt es nie 7 Meter und damit ist es unentschieden. 25-25. Weil wir auch noch darüber reden müssen, dass den letzten Angriff der BRC echt schlecht gespielt hat. Also dieser Wurf dann irgendwie von Arnosson von der rechten Seitenauslinie da Richtung Tor. Es war ganz, ganz schwach gespielt von dem BRC dort insgesamt. Aber ich finde, man kann es halt ein bisschen cleverer machen, dass du halt den Ball nicht aus den Augen verlierst, was halt in dem Fall Gustafsson passiert. Ne? Kann natürlich mal passieren, aber ich finde, dass er da auch mit der Erfahrung und er weiß ja auch als Außenspieler, wie man vielleicht auch in so einer Situation agieren kann, dass er da vielleicht einfach ja, ein bisschen mehr den Blick für den Ball behält. Deswegen, sehr, sehr bitter für den BHC, aber für die Stuttgarter natürlich absolute Big Points, die du da holst. Gerade nach den vergangenen Wochen, wo du nicht viel geholt hast und immer wieder rund reingerutscht bist. Ganz wichtige Punkte jetzt, Patrick.
Ja, absolut. Du stehst jetzt auf Platz 15. Du hast dich sozusagen ein bisschen absetzen können auf 3 Punkte vor die HSG aus Wetzlar. Und dann hast du eben die zwei hinten drin, Minden, die aktuell einfach gar nicht Handball spielen können und dürfen. Ne? Aus immer noch grassierenden Corona-Gründen. Offensichtlich, dass die ganze Mannschaft da einfach flach liegt und hinten drin halt haben Westfalen. Ein Punkt dahinter, hinter Minden. Das war immens wichtig. So, ich glaube schon, dass du, also wir reden ja so oft drüber, ne, dass der Anspruch ja eigentlich auch ein anderer ist. Mit dieser riesen Metropolregion, mit der Stadt im Hintergrund, Stuttgart, der zumindest halt im Teamnamen drin ist, ne? Und mit den Möglichkeiten auch, die da aufgrund von Sponsoren da sind im Hintergrund und eben auch mit den Möglichkeiten, die ganze Region einfach auch infrastrukturell halt bietet. Wir reden ja immer drüber, ne, dass da irgendwie nicht so viel losgeht und nicht so viel passiert. Und auch das ist wieder eine Saison, wo du halt erstmal gucken musst, eben, dass du mit dem Abstiegskampf vielleicht ja bestmöglich 3-4 Spieltage vor Schluss nichts mehr zu tun hast. Das war jetzt extrem wichtig. Wird trotzdem noch eine harte Nummer, glaube ich, weil es war halt schon wieder hauchzart, ne? Und wie gesagt, zum Schluss dann so eine Szene, die klappt halt in einem Spiel von 7. So, und in anderen 6 Fällen hättest du einen Punkt geholt, slash hättest vielleicht so ein Ding auch kassiert.
Ja. Und ich meine, jetzt stehen ja auch bei Ihnen wichtige Wochen an. Ne? Auch die nächsten 3 Spiele, wenn man sich jetzt anschaut, gegen Göpping, dann in Minden, dann gegen Wetzlar. Also da sind jetzt viele 4-Punkte-Spiele mit dabei, wo sie halt ganz, ganz wichtige Punkte sammeln können. Da kann halt wirklich so dieses kleine Knacks, den sie jetzt hier geholt haben, mit dieses kleine bisschen mehr Selbstvertrauen mit dem Sieg, glaube ich, schon noch vielleicht nochmal so einen Unterschied machen in diesem Abstiegskampf, in diesem Abstiegskrimi, den wir in den nächsten Wochen damit sicher auch begleiten werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, können wir gleich zurück, sprechen über weitere Themen, unter anderem natürlich auch weitere Bundesligaspiele, wollen ein bisschen Blick werfen auf Champions League und European League, denn dort steht der letzte Spieltag an und natürlich noch genug Frauenhandball, deswegen macht dran den Anruf. Euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch ein bisschen über Handball-Bundesliga sprechen und dann natürlich auch ein bisschen weitere Themen. Und wollen dann mal den Blick werfen auf die letzte Partie von dem Wochenende, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen. Die Partie der Füchse Berlin gegen die MT Melsung. Die einzige Mannschaft von ganz oben, die sich ja sehr, sehr stark präsentiert hat, die nicht sich gemüht hat zu einem Sieg, gewinnt am Ende mit 35-25 relativ klar gegen die MT Melsung, die natürlich auch gebeutelt mit Verletzungen, gerade auf rechter Position, einige Verletzungen, da haben auch, glaube ich, keinen einzigen Spieler gehabt für die Position. Trotzdem verlierst du halt wieder relativ deutlich, Robin, mit 10 Buden. Und muss man halt wieder sagen, also Melsung ist ein tolles Team, aber es reicht ja nicht für die Top 5.
Das tut es definitiv nicht. Also das ist der Inbegriff von den Ansprüchen hinterherhinken, meiner Meinung nach, was bei Melsungen da aktuell abgeht. Und was mich bei Melsungen irgendwie ein bisschen ja irritiert und vielleicht manchmal auch schockiert. Also jetzt gegen Berlin habe ich es gesehen, wie da ist dieses, dass sich da kein Spieler ein Herz fasst und sagt, ich marschiere hier jetzt mal vorne weg. Melsungen hat ein echtes Problem, keine Führungsspieler zu haben. Erstens, dein Führungsspieler kann nicht dein Rechtsaußen sein. Vor Natürlich allen Dingen nicht. Kann dein Führungsspieler nicht dein Rechtsaußen sein, der gerade einen Kreuzbandriss hinter sich hat. Timo Kastening kann eine Mannschaft tragen, aber ein Rechtsaußen ist kein Führungsspieler und erst recht nicht jemand, der gerade aus dieser Verletzung zurück ist. Und Timo Kastening, kannst du es nicht vorwerfen, der war stehend K.O. bei diesem Spiel. Ne? Also der musste fast durchspielen. Aber auch wirklich kein anderer, weder Julius Kühn noch André Gomez hat sich hier irgendwie, Casado hat es versucht, aber es auch wieder nicht geschafft. Und bezeichnend ist wirklich, als die Füchse dann so ein bisschen irgendwie auf 7-8 davongezogen sind und das Ding in trockenen Tüchern war, da fingen Gomez und Casado auf einmal an, die Dinger reinzuwerfen. Aber vorher, wenn es um die Wurst geht, ist bei Melsungen irgendwie so ein bisschen dieses, wir verstecken uns hinter dem Kollektiv. Und das ist was echt schwierig zu sehen ist und was einfach fragwürdig ist, meiner Meinung nach. Und bisher ich sehe keinen Spieler dort, der diese Führungsverantwortung übernehmen kann. Und bisher wurde auch keiner verpflichtet, weil dann ist Christopanz, der ist zwar 2,50 Meter groß und schmeißt den Ball mit, keine Ahnung, 200 km/h ins Tor, aber das ist alles andere als ein Führungsspieler, da brauchen wir nicht drüber reden. Also dementsprechend sehe ich ja bei den Melsungern weiterhin einfach irgendwie so ein bisschen chaotische Zustände. Ich drücke die Daumen, dass es da vielleicht mal funktioniert. Ich wünsche denen echt, dass die ihr Konzept da und dieses Projekt mal auch irgendwann mal mit einer Europapokalteilnahme krönen können. Aber viel mehr muss ich ganz ehrlich sagen, als Handballliebhaber drücke ich den Füchsen die Daumen, dass sie da im Titelrennen weitermachen können, weil das war wieder eine brutal starke Vorstellung, die Füchse der Berlin da abgeliefert haben. Also das war eine mannschaftliche Geschlossenheit. Jetzt ist mal nicht Matthias Gitzel rausgestochen, sondern eben Milos Vujovic, der das fast perfekte Spiel abgeliefert hat. Ne? Der hat fast 11 von 11 gemacht. Am Ende waren es 10 Tore und der gute Mann hat keine 7 Meter geworfen. Ne? Der hat einfach 10 Tore aus dem gebundenen Spiel gemacht. Mit Wurfvarianten, die er da drin hatte, die echt ihresgleichen gesucht haben. Also es war bombenstarkes Spiel. Dann hast du dieses super geilen Wechsel, Max Dari am Kreis oder eben Misel Masenic. Boah, ganz stark, was die Füchse da abliefern. Und wenn du mich jetzt nach diesem Spieltag, wie viel haben wir jetzt? 21 Spieltage, ne?
Ja.
Sind durch. Ich glaube, die Füchse machen das dieses Mal wirklich. Also die spielen so stark und es macht richtig Bock, denen zuzugucken, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir. Also es ist schon wirklich, und ich meine, das haben die wirklich überragend gemacht. Also du weißt ja bei dem nie, wer jetzt heute dieses Breakout-Game einfach hast, weil einfach so viel Qualität da ist. Natürlich, klar, natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen. Der Lasse Andersson muss auch irgendwann mal zurückkommen, weil der Paul Drucks gerade relativ viel durchspielt. Ne? Jakob Hollen, vielleicht ist halt auch irgendwann mal so ein bisschen so eine Durchhängphase, weil er natürlich auch viel gespielt hat, ähnlich wie auch Matthias Gitzel bei der WM. Vielleicht hängt die auch mal so ein bisschen mal durch, aber die wechselt einfach gut durch und vor allem, man sagt auch europäisch im European League, um jetzt auch die Brücke zu schlagen darüber, wechseln die halt sehr, sehr gut aus. Die geben ihren jungen Spielern Möglichkeiten, das haben wir jetzt in der letzten Woche wieder gesehen, werden sie es auch mit Sicherheit wieder tun, denn ich meine, sie sind als Gruppensieger durch und ich meine, wenn du jetzt Spieler schonen willst, dann kannst du halt genau in diese Partie nehmen, weil im Endeffekt ist es scheißegal, mit wem du das spielst, du wirst Gruppenerst bleiben. Es ist egal, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Du kannst deinen jungen Spielern wirklich nochmal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen einzugrooven, ein bisschen Spielzeit zu sammeln, internationale Erfahrung. Haben sie auch sehr, sehr gut gemacht bisher schon. Max Lichter beispielsweise, der das schon sehr, sehr gut gemacht hat. Also, was soll man sagen? Die Füchse sind aktuell wirklich sehr, sehr gut in Form und das ist, glaube ich, etwas, was der Liga auf jeden Fall Angst machen sollte. Und ich meine, wenn wir auch dann europäisch schauen, Patrick, mit der Leistung, die sie aktuell zeigen, bist du halt auch ein Top-Favorit auf den Titel in der European League.
Ja, ne, wir hoffen es ja auch, ne? Weil wir sind ja auch eingeladen bei Herrn Bulitz, beziehungsweise, was heißt eingeladen, aber Herr Bulitz hat ja
gesagt... Eingeladen seid ihr zum Champions League-Final.
Richtig.
In Flensburg müssen wir gucken, wo wir bleiben.
Ich wollte gerade sagen, aber stimmt, da war es die Segeltürn, ne, die du machen wolltest für uns oder mit uns.
Richtig, hast. Richtig.
Da war ja was anderes.
Also, ich hab gehört, du kennst noch einen X-Leipziger Spieler in Flensburg, der kann damit sicher was besorgen.
Ah, kenn ich den, ja. Ja, das... Das hast du mich auch erwischt, du. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das ist auch eine interessante Personalie. Der verdient fast eine eigene Folge, ey, ohne Scheiß, weil Naja, ich sage jetzt den Namen nicht. Ich denke mal, alle wissen,
worum es geht. Kriegt er bald.
Ich wollte eigentlich die Überraschung draus machen, Robin, aber du kannst natürlich auch. Gut, dann machen wir das halt.
Wir haben den Namen immer noch nicht gesagt.
Richtig. Also, ein Flensburger Spieler, der früher in Leipzig war, der kriegt bald eine eigene Folge. So, wir sind dran. Robin ist, hat sich festgebissen wie ein Blutegel an der Flensburger Handewitter Wade der Presseabteilung und ist am Rumsaugen. So, wo waren wir gerade? Handball, sehr cool. Also, ja, also definitiv. Ich glaube tatsächlich, dass der Titel in der European League, oder ich wünsche mir das natürlich einerseits, weil es ja auch bei uns stattfindet in Deutschland, in Flensburg, Ende Mai. Ich wüsste jetzt nicht, warum der Titel dort nicht über eine deutsche Mannschaft gehen sollte. Und irgendwann, glaube ich, wird die einzige spannende Frage sein für die Füchse, gehen wir beide all in? Weil du hast es gerade angesprochen, dass du natürlich jetzt die Möglichkeit hast, noch ein bisschen rumzujonglieren und so hin und her zu tauschen, dass du Kräfte schonen kannst. Irgendwann hast du diese Möglichkeit nicht mehr, wenn du Bock hast, auf beiden Hochzeiten richtig aggressiv noch rumzumoshpitten. Du musst halt schauen, du hast natürlich jetzt noch, also Ende Mai ist es Final Four. Davor hast du alle drei Top-Teams meines Erachtens noch, die im Titelkampf noch eine Rolle spielen könnten mit dir. Du hast im März hast du Magdeburg als Gegner, glaube ich, und die Löwen. Und Kiel kommt im April.
Nee, Kiel kommt im März und die Löwen im April.
So, dann so rum. Das heißt, Anfang April, glaube ich, am 9. April ist, glaube ich, gegen die Löwen.
Wir haben 23. ist nach dem Final Four Pokal.
Okay, dann ist halt die Frage, wenn du bis dahin, also wenn du diese Dinge halt ziehst, vor allem die Dinge im März erstmal, die Spiele, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch sagst, okay, dann kommen in der Liga nur noch machbarere Aufgaben, dann kannst du auch den Fokus voll aufs European League Final Four, sollst du das erreichen, legen. Wenn dieser Meisterschaftskampf noch völligst offen ist und es geht spitz auf Knopf, und es ist plötzlich Mitte April, es ist plötzlich Ende April, es ist plötzlich Mitte Mai, Ende Mai. Boah, dann weiß ich nicht.
Die Sehnsucht nach einem Titel in der Liga, also nach der ersten Meisterschaft bei den Füchsen, ist größer.
Ich glaube, definitiv. Ich glaube, dann entscheidest du dich eventuell eher dafür zu sagen, nicht drauf geschissen, das natürlich nicht. Aber dann, glaube ich, würde Jaron Siewert eher so aufstellen und eher so perspektivisch, taktisch schon, wie es Robin gesagt hat, dass du 150% Kapelle in der Liga hast und in der European League nimmst du mit, was vom Laster fällt und sammelst es auch gerne auf. Aber wie Robin sagt, ich glaube, dann bist du eher an dem Punkt zu sagen, fuck it, wir wollen Meister werden.
Ja, aber bis dahin ist dein Doppelgänger Lasse Andersson auch wieder am Start und dann...
Ja, du, ansonsten mache ich das für Lasse. Wenn wir so gleich aussehen, dann ist das ja...
Fällt das gar nicht auf, meinst du?
Ja, wann waren das jetzt? Im Dezember habe ich das erste Mal sehr, sehr impulsiv Handball gespielt, sage ich mal, so richtig mit Schmackes. Ja, kann ich mir vorstellen. Also sieht bestimmt aus wie, ich weiß nicht, wie ich aussah von außen, bestimmt grauenhaft, aber ich würde mich zumindest mal anbieten. Die Nummer von Jaron, die habe ich noch irgendwo rumliegen hier in irgendwelchen Listen, glaube ich. Ich würde mich mal proaktiv melden bei ihm.
Ja, ich meine, du kannst ja dazu immer noch mit VfL Potsdam-Spielern auch noch vielleicht auch noch auffüllen für das Wochenende, kann man auch überlegen, weil da gibt es auch noch einige Jugendspieler, die ja dann auch dort Zweitliga spielen. Also ja, wir werden es einfach sehen. Ich meine, das natürlich klar, es sind ja nicht die einzigen, die das ja schaffen können. Auch die Flensburger haben ihre Gruppe gewonnen, die mit Sicherheit auch natürlich davon träumen, daheim. Das ist auch die einzige Chance, wo sie den Titel gewinnen können in diesem Jahr. Das ist mit Sicherheit auch die große.
Aber andersrum, weißt du, genau, weil da ist es, glaube ich, eben andersrum. Die haben das Ding zu Hause und die wissen ganz genau, ja, also wenn wir irgendwas in die Luft stemmen wollen, dann dort.
Genau. Und natürlich Göppingen, das wird noch ein bisschen schwieriger. Klar, sie sind auf jeden Fall qualifiziert, haben jetzt am Dienstag, also wenn ihr den Podcast hört, also heute, dieses schwere Spiel gegen Montpellier, wo es um Gruppensieg geht, wo sie aber auch letztendlich irgendwie 8 Tore aufholen müssen, was natürlich einfach gegen Montpellier, glaube ich, nicht machbar einfach ist, weil Montpellier so stark spielt. Also von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie es in der European League weitergeht. Das wird mit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Hoffen natürlich, dass wir in der nächsten Runde dann kein deutsch-deutsches Duell sehen, dass dann vielleicht ja die Göppinger ein bisschen Losglück haben und dann vielleicht eine Mannschaftsbezug losbekommen, die dann ja, glaube ich, wenn ich mal ganz gespinnt schaue auf meiner schlauen Liste, dann ja wahrscheinlich dann nur Sporting Lissabon oder Nexe wäre, je nachdem, wer die Gruppe dort gewinnt. Natürlich auch keine einfachen Aufgaben, aber das ist vielleicht auch eine Ehre, eher machbar, als wenn du dann vielleicht gegen Flensburg und gegen die Füchse spielst. aus der Sicht. Also schauen wir mal da, wie es dann dort weitergeht. Was viel, viel spannender ja eigentlich noch ist, ist dann, was in der Champions League abgeht, Robin, um den Brücken da mal rüberzuschlagen. Denn dort ist ja durch den Sieg jetzt und die Ergebnisse vergangenen Woche ist ja jetzt Magdeburg in der Position, dass sie diese nächste Runde überspringen können. Sind aktuell Gruppenzweiter, haben das Spiel gegen Bukarest und das Ding ist, die spielen nach der Partie von West Brom. Das heißt, sie wissen zu dem Zeitpunkt, wo sie spielen, ob West Brom Punkte geholt hat gegen Paris oder nicht. Und wenn West Brom Punkte geholt hat, dann wissen sie, okay, wir müssen selbst gewinnen. Wenn sie keine Punkte holen, sind sie definitiv schon Zweiter. Also können sie es ein bisschen entspannter angehen, mit Blick dann auch natürlich auf das wichtige Spiel gegen die Füchse. Aber trotzdem ist das eine Riesenleistung von den Magdeburger, nach den bisschen schwierigen auch Phasen in der Champions League gehabt haben, dass sie es jetzt noch geschafft haben, diesen zweiten Platz sich zu erobern.
Ja, es ist eine krasse Leistung, ey, dass Magdeburg sich den zweiten Platz da holen kann, den in eigener Hand hat jetzt gegen Bukarest. Unangenehm. Bukarest ist ein unangenehmes Team, aber gut, zu Hause absolut machbar, meiner Meinung nach. Auch in der Form, in der Magdeburg aktuell ist, trotz der Niederlage jetzt im Derby, glaube ich, wird da gar nicht so viel auf West Brom geschaut, was die gegen Paris machen. Die Magdeburger wollen einfach vor eigenem Publikum wieder Gutmachung für die Derby-Niederlage betreiben jetzt am Wochenende und werden sich diesen zweiten Platz nicht nehmen lassen, einfach um diese zwei Spiele nicht zu haben, also um dann durchschnaufen zu können, ne? Weil klar, dann auch immer noch Meisterschaftsrennen, sind sie ja nicht raus durch die Niederlage
gegen Leipzig. Natürlich nicht.
Mega. Also ich finde es, ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass Magdeburg das schafft, da den zweiten Rang zu holen, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass der Meisterschaftskampf in der Bundesliga gerade so eng ist, hätte ich gedacht, dass vielleicht so Teams wie West Brom und Co. nochmal eine Chance mehr haben gegen die deutschen Teams, aber es ist stark. Und zweiter Teilnehmer, sage ich mal, in der Champions League, zweiter deutscher Teilnehmer, die Kieler, nach einer sehr holprigen ersten Hinrunde, nenne ich es mal, in der Champions League, haben die sich auch echt gut wieder gefangen. Also was die gegen Celje abgeliefert haben, das war auch nicht von dieser Welt, ne? Also die haben sie immer so krass aus der Halle geschossen. Und jetzt können sie sich...
Ordentlich avanciert für das Hinspiel vor allen Dingen.
Genau. Jetzt können sie sich in Elverum den dritten Rang sichern, was aus deutscher Sicht interessant und wichtig wäre, weil damit ein Viertelfinale gegen Magdeburg schon mal ausgeschlossen wäre, wenn der THW Kiel Dritter wird. Wenn sie Vierter werden, die Kieler, ist ein Viertelfinale gegen Magdeburg möglich, wenn nicht sogar gar recht wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe.
Müsste sogar sein, glaube ich, meine ich.
Ja, genau. Und
weil sie nicht gegen die eigene Gruppe spielen könnten und das genau. Würden sie nicht gegen Gruppenersten spielen.
Richtig. Und das, ich glaube, das möchte keiner, ne? Weil auch da wollen wir natürlich bestmöglich irgendwie zwei Teams in Köln sehen. Das wäre mega.
Ja, das wäre es auf jeden Fall. Also das wäre schon sehr, 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 sehr gut. Natürlich, klar, sie müssen natürlich ein bisschen noch passieren, was mit Nord macht. Die müssen ja gegen Pixelje dran. In Ungarn ist immer auch unangenehm, zumal auch Celje noch vielleicht noch ein bisschen um den fünften Platz kämpfen möchte, um halt dann vielleicht dem einen oder anderen aus dem Weg zu gehen. Könnte dann ja auch ein Rematch dann ja im Endeffekt sogar noch geben zwischen den beiden Mannschaften. Also von daher wollen wir sich dann auch noch ein bisschen daran arbeiten, wobei natürlich auch da sie abhängig davon sind, was macht Aalborg gegen Celje, die ja schon eigentlich ausgeschieden sind. Also schauen wir mal ein bisschen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Spieltag jetzt in der Champions League und der European League. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann schauen wir mal, dann nächste Woche wissen wir ein bisschen mehr, wie es dann dort weitergeht. Mal jetzt nochmal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, später noch ein bisschen mehr weitere Themen, Nationalmannschaftskader, Frauen-Bundesliga, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch ein bisschen den Blick werfen auf die Nationalmannschaftskader, der jetzt bekannt gegeben worden ist vor den anstehenden Spielen der deutschen Mannschaft, die sie ja jetzt haben werden in den im März natürlich im European Cup, also im Euro Cup, wo sie dann spielen werden, einmal in Aalborg in Dänemark und dann einmal daheim in Hamburg, wo wir natürlich gerade drauf schauen wollen und wir müssen sagen, wenn wir uns die Karte anschauen, keine großen Überraschungen, sind eigentlich alles WM-Fahrer mit dabei, Patrick, also von daher bekanntes Personal.
Ja, bekanntes Personal, keine Experimente, was ja auch, sage ich mal, möglich gewesen wäre die wieder Genesenen ein bisschen zurückzuholen und zu integrieren in die Nationalmannschaft. Ne? Da spreche ich vor allem von der Melsungen-Fraktion, Kühn und Kastening oder auch Sebastian Heimann von Göppingen, der ja auch wieder auf dem Weg ist. Also dahingehend nicht. Du hast halt WM-Fahrer auch zu Hause gelassen mit Philipp Weber zum Beispiel, mit Cyprian Benke vom BHC und ich glaube Simon Ernst aus Leipzig ist auch nicht mit dabei. Genau, danke. Ja, genau. Und sonst, ja, eigentlich, also Warum auch? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt sozusagen Bundestrainer wäre? Und bin auch zu dem Entschluss gekommen, eigentlich, warum nicht jetzt schon, sage ich mal, wirklich ein gewisses Grundvertrauen in die Mannschaft reinlegen, die jetzt auch eine gute WM gespielt hat, perspektivisch mit der Vorbereitung eben jetzt schon zu Beginn auf eine kommende Heim-EM nächstes Jahr. Weil desto eingespielter du bist und ich glaube schon, dass es auch schon darum geht, jetzt ein Jahr vorher, ein gutes Jahr vorher, einfach ein gewisses Grundgerüst schon zu finden und zu festigen. Aus eben vor allem den jungen Spielern auch, die jetzt, sag ich mal, ein Jahr haben, noch weiter Nationalmannschaftserfahrung zu sammeln und sich zu entwickeln. Unter anderem mit einer Partie auch ganz klar gegen den Weltmeister. Ja, also du spielst gegen Schweden, du spielst gegen Schweden auch als Europameister, du spielst gegen Dänemark und du spielst gegen Spanien. Also eigentlich ist es ja das Beste in der Vorbereitung, was du überhaupt kriegen kannst, sag ich mal, was die Gegner betrifft. Und dazu war, wir haben es auch schon oft thematisiert, jetzt die Zeit seit der WM auch zu kurz, vielleicht in Anführungszeichen, um da sich groß in den Blickfeld zu spielen als Neuling für die Nationalmannschaft, gemessen auch daran, dass eben auch viele einfach kaputt waren und vor allem eben die WM-Fahrer auch Leistungseinbußen hatten, oftmals bei vielen Nationen. Und deswegen da groß neue Experimente zu starten, ich glaube, es hat sich niemand aufgedrängt, es hat sich niemand groß zeigen können in der Zeit. Es sind die dabei sein müssen.
Ja, also bin ich prinzipiell bei dir, dass man jetzt nichts groß ändern muss, ist schon in Ordnung. Aber ich finde halt, für mich ist Lukas Stutzke kein Nationalspieler. Also da bleibe ich einfach mit dabei. Der ist ein solider Mittel, ist ein solider Bundesligaspieler auf seiner Position, hat damit sich auch seine Vorteile. Aber Nationalmannschaft, Robin, ich weiß es nicht, ich will ihn, ich habe nichts gegen ihn persönlich oder so, aber ich finde, er ist einfach kein Spieler, den du in der Nationalmannschaft bauen solltest, bin ich ganz ehrlich, weil er einfach zu inkonstant in seiner Leistung ist.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Überhaupt nichts persönlich gegen ihn, aber spielt in einem durchschnittlichen Bundesliga-Team
eine durchschnittliche Rolle
und hat keine internationale Erfahrung. Er hat noch nie internationale Härte gespielt, sage ich mal, und ist kein Spieler, der irgendwie jetzt Entscheidungsspieler werden könnte. Auch nicht perspektivisch. Und so sehr wir Philipp Weber auch gescholten haben für seine Leistung bei der Weltmeisterschaft und dass er keine Abwehr spielen kann, sehe ich persönlich die Position mit Philipp Weber trotzdem besser besetzt als mit Lukas Stutzke, muss ich sagen. Finde die Entscheidung, Philipp Weber aber mal rauszulassen, auch okay. Und lass uns hoffen, dass Alfred Gislason diesmal Paul Drucks ein, zwei Chancen mehr gibt, die wir nämlich gefordert haben, auch bei der WM schon. Und da hat er sie nicht bekommen.
Es wird Zeit. Also tut mir leid. Also so stark, wie Paul Drucks wieder gespielt hat jetzt am Wochenende, dass du nicht auf ihn baust und dass ihn nur als Nummer 3 einplanst. Das ist für mich einfach unverständlich. Also ich bleibe dabei, kann mich gerne der Bundestrainer eines Besseren belehren, aber ich kann nicht verstehen, wie du einen Mann mit der Klasse einfach nicht in dein Spiel einbinden willst, sondern lieber auf andere Spieler setzt. Also ja, gut. Da können wir jetzt hier noch weiter drüber reden. Wir werden mal schauen, wie es dann im Eurocup schlagen werden gegen den Weltmeister. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wird mit Sicherheit zwei sehr, sehr schwere Spiele. Natürlich auch, wie die Dänen vielleicht ein bisschen durchrotieren, vielleicht auch mal ja, arrivierten Spieler mal ein bisschen eine Pause geben. Ich meine, selbst wenn sie arrivierten Spieler eine Pause geben, die zweite Reihe ist immer noch überragend genug, um das zu gewinnen, zumal auch der Eurocup jetzt nicht das Wichtigste im Handball ist. Also von daher schauen wir mal dort und werfen jetzt mal den Blick auf die Frauen, auf die Frauen-Bundesliga. Dort ist ja European League Champions League erstmal vorbei. Da geht es jetzt rein wirklich um die Bundesliga und ja, was sollen wir sagen? Es gab ja schon noch die ein oder andere Überraschung am Wochenende, wie ich persönlich finde. Also vor allen Dingen die Spiele am Sonntag haben mich dann noch schon sehr überrascht, dass der Buxtehuder SV gerade wirklich diese Krise einfach hat und nicht überwinden kommen. Verlieren mit 24-25 in Leverkusen, eine Partie, wo sie sich enorm schwer getan haben, wieder offensiv überhaupt nicht in die Spiele reingekommen sind. Also die suchen gerade wirklich nach ihrer Form, der BSV. Also ich glaube, die haben diesen Jahr nur zwei Spiele gewonnen gegen die beiden Teams, die ganz unten drin stehen. Nach dem Start ist das schon eine Enttäuschung mittlerweile geworden, finde ich, Patrick.
Ja, absolut. Zumal du halt eben auch in der Offensive einfach diese Durchschlagskraft nicht hast, beziehungsweise du kommst durch, du kommst zu Abschlüssen, aber die sind einfach in Summe zu ungefährlich. Du hast auf Seiten von Leverkusen mit Miranda Nasser natürlich auch eine Torhüterin, die die ein bockstarkes Spiel macht an dem Tag mit 40%, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass da eben auch Würfe drin sind oder dabei sind bei diesen 16 Paraden, die sie einfach hat. Ja, wo wir nicht von absolut zwingenden Abschlüssen reden können auf Seiten von Buxtehude. Das war einfach dann gut verteidigt, beziehungsweise waren das dann Würfe, die genommen werden mussten, auch in Teilen einfach, wo eigentlich vornherein klar war, okay, die Zeit läuft ab, beispielsweise wegen Zeitspiel, und dann musst du halt einen Wurf nehmen, der einfacher zu parieren ist. Also natürlich, klar, 16 Paraden, 40%, ich möchte da die Leistung überhaupt nicht schmälern von Miranda Nasser, aber dir fehlt eben selbst aktuell diese Durchschlagskraft vorne, auch mal konsequent eine Chance zu Ende zu spielen, und zwar das eben nicht nur einmal pro Partie, sondern eben auch wirklich wieder über einen konstant langen Zeitraum. Und hinten hast du eben aktuell auch eine Torhüterin mit Marie Andresen, die wieder bei 25-26% war. Ich bilde mir ein, die letzten Wochen war das ungefähr auch in dem Rahmen, was in Ordnung ist, aber eben auch dann nicht diese ausschlaggebenden Nuancen bietet. Und so verlierst du wieder halt mit minus 1. Wie gesagt, von den Chancen theoretisch könntest du sagen, du hast ja eben Nasser 16 Paraden geschenkt auf Seiten von Leverkusen. Und wenn da einfach zwei mehr fallen, dann reden wir über einen knappen Sieg und sprechen darüber, dass es wieder erkämpft worden ist, das Momentum. So ist halt wieder eine knappe Niederlage und du verlierst so ein bisschen, ja, diesen positiven Grundflow, den du eigentlich zu Beginn der Saison hattest, bis in die Mitte rein, und wirst jetzt so ein bisschen abgehängt, sage ich mal, von den ersten Plätzen vorne.
Ja, ich meine, du musst ja nur auf die erste Halbzeiten gucken. Also ich habe es mir mal angeschaut. In den letzten 6 Partien, die beste Toranzahl in der ersten Halbzeit waren 13. Die letzten Spiele, jetzt natürlich Leverkusen 12, dann gegen die THC 12, in Blomberg 11, gegen die Vipers 13, gegen Bietigheim 7 und gegen Weibling 10. Und insgesamt die meisten Toreanzahlen nur 25 Tore in diesem Kalenderjahr. Das ist schon wirklich erschreckend, dass sie das überhaupt nicht hinbekommen. Wie gesagt, haben natürlich auch nicht so viele Punkte natürlich gehört. Klar, natürlich ist es auch nicht einfach, gegen Mannschaften wie Bietigheim zu spielen, wie gegen den THC, wie gegen Blomberg. Aber tut mir leid, also wenn du nur gegen Weibling gewinnst, ja, dann ist es schon auch schwierig, und dann stehst du dann auch zurecht mittlerweile, dann war so weit unten, hast ein paar Plätze verloren, bist dann einfach jetzt nur noch auf Platz 6 im Niemandsland der Tabelle, wenn du ganz ehrlich bist, denn natürlich auch auf Platz 8 oder Platz 9 ist es auch nicht so weit weg, also das war schon noch ein bisschen so ein kleiner Rückfall jetzt gewesen, finde ich ein bisschen schade. Robin, lass uns auch auf die Oldenburger zu sprechen kommen, die ja auch sehr gut gestartet sind, und jetzt verlieren sie deutlich in Halle-Neustadt mit 30-37 zu Halbzeit 17-16, und so sehr ich mich auch freue, dass Halle-Neustadt jetzt ein bisschen aus diesem Negativtrend rausgekommen ist, aber auch hier müssen wir darüber reden, dass die Oldenburgerinnen sich enorm schwer tun aktuell und es einfach überhaupt nicht auf die Platte bekommen, und vielleicht einfach nicht das große Problem ist, dass ihr Kader einfach enorm dünn ist.
Ja, total, aber das ist doch so ein bisschen ähnlich wie bei Buxtehude irgendwie. Nach oben geht nicht mehr viel, nach unten geht nicht mehr viel. Ich weiß nicht, dann habe ich das Gefühl, haben beide Teams irgendwie auch so ein kleines, volles Motivationsproblem. Patrick hat den Vergleich schon mal irgendwie gebracht mit Gladbach. Du gewinnst hier gegen die Bayern, da kriegst du dich motiviert. Aber wenn es dann irgendwie im grauen Liga-Alltag zur Sache geht, jetzt gegen einen Abstiegskandidaten in dem Fall, tust du dich unglaublich schwer so, und das ist hier bei den Oldenburgerinnen ganz einfach wieder der Fall gewesen, ne? Gut, Halle hat natürlich eine sensationelle irgendwie Torwartleistung gezeigt und in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr zugelassen drin so, über einen gewissen Zeitraum, aber nichtsdestotrotz, also du darfst nicht mit 7 Toren gegen Halle-Neustadt verlieren, sorry. Ist ein Abstiegskandidat, und die Ansprüche der Oldenburgerinnen müssen andere sein. Also da soll es eigentlich nach oben gehen und nicht dieses auf der Stelle treten. Klar, Breite des Kaders entschuldigt vielleicht für ein bisschen, aber nicht für eine 37-30 Niederlage. Nichtsdestotrotz starke Leistung von den Halle-Neustädtern meiner Meinung nach. Richtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Ne? Voll genutzt, dass Neckars-Ulm natürlich dieses... Gut, Neckars-Ulm hat sich, glaube ich, nichts ausgerechnet, ne? Gegen Bietigheim.
Nee. Das heißt Neckars-Ulm übrigens. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das ist Neckars-Ulm.
Neckars-Ulm, ja. Dann musst du die Chance nutzen, und das tut Halle-Neustadt in beeindruckender Manier, und dann werden da wieder die Plätze getauscht. Also das nenne ich mal krassen Abstiegskampf, den wir hier in der Frauen-Bundesliga haben.
Ja. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein krasser Abstiegskampf, denn wie gesagt, Neckarsulm steht jetzt wieder auf dem Relegationsplatz, weil einfach natürlich halt Neustadt gewonnen hat. Und lass uns noch über eine weitere Überraschung sprechen. Und zwar der Borussia Dortmund. Verlieren daheim gegen die HSG Bensheim Auerbach, wie schon im Pokal, verlieren sie trotz zwischenzeitlicher 4-Tore-Führung. Am Ende heißt es 25-29 aus ihrer Sicht. Und auch da, die haben sich so unfassbar schwer getan, die Dortmunderin. Das ist man von ihnen gar nicht so gewohnt. Das war so fahrig vor dem Angriff, so nicht zielstrebig genug, Fehler mit dabei gewesen, 15 technische Fehler. Und das ist, also ich habe von den Dortmundern selten so gesehen. Natürlich, klar, in dem Pokalspiel auch, aber das ist wieder so ein Spiel, klar, das tut dir jetzt auch natürlich weh, ne, wenn du vielleicht nochmal oben angreifen willst auf den zweiten Platz, aber so kennen wir sie einfach gar nicht. Und deswegen ist es die Frage, Patrick, sollen wir das ganz schnell abhaken, weil es halt der Skriptonit dieser Saison ist mit Bensheim, oder müssen wir uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen, dass er vielleicht wirklich Dortmund jetzt nicht aufpassen muss, dann noch dann den Vorsprung, den sie aktuell haben, auf den vierten Platz zu verlieren?
Nee, das glaube ich nicht. Also da mache ich mir, glaube ich, keine Sorgen, dass da irgendwie noch der Abfall auf Platz 4 droht insgesamt. Ich glaube, man ist so ein bisschen, boah, super schwierig. Ich denke schon, man hat sich extrem viel ausgerechnet vor der Saison. Und ich denke auch, dass man ganz klar den Anspruch ja auch formuliert hat, eben eine gewisse Rolle auch zu spielen in Bezug der Meisterschaft. Und ich glaube schon, dass man intern, ich gehe wieder ab ins Glauben, ne, um Gottes Willen, aber dass man intern natürlich auch schon ganz klar sagt, dass wenn alles perfekt läuft in einer Saison, dass man theoretisch die Qualität hat, schon ein bisschen zu kratzen am Bietigheimer Denkmal. Und dass es auch perspektivisch auf lange Sicht gesehen der Anspruch ist, da hinzukommen irgendwann. Dann wurdest du, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, ne, das Spiel gegen Bietigheim, komplett desillusioniert einfach, indem du komplett auseinandergeschraubt worden bist. Und ich finde es einfach nur schade, dass du jetzt dieses Momentum nicht mitnehmen konntest, sozusagen, aus diesem Rekordspiel beispielsweise. Das ist jetzt nicht verpufft, das hoffe ich nicht. Aber natürlich bist du jetzt halt 4 Punkte hinter dem THC. Ich glaube, Platz 3 ist, ja, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste auf den Tabellenplatz, dann wahrscheinlich wäre es Platz 3. Ich glaube, nach oben geht nicht mehr viel, aber ich glaube, auch nach unten muss man sich keine Sorgen machen. Stand jetzt, natürlich, Blomberg wird das nächste Spiel auch gewinnen gegen Waiblingen. Dann sind es erstmal temporär 4 Punkte nur noch Vorsprung, weil Dortmund halt am Folgetag spielt. Da hast du auch eine Nacht dazwischen und kannst überlegen, kommt da irgendwie ein bisschen Druck auf, aber ich glaube es fast nicht. Du spielst dann gegen Oldenburg. Ich denke, Platz 3 ist da wird es schon, glaube ich, drauf hinauslaufen.
Ja, also vermutlich schon. Also ich denke auch, dass die vorderen drei das eigentlich nicht mehr hergeben sollten. Dafür sind die Teams dahinter dann einfach zu inkonstant. Einfach, da sind einfach zu viele Leistungsschwankungen dann teilweise mit dabei, was die Punkte abgehen gegen kleinere Teams. Das haben halt diese Top 3, das machen die einfach nicht. Die natürlich, klar, die haben doch mal jetzt ein Spiel wie jetzt Dortmund halt, aber das ist halt die absolute Ausnahme gewesen in den letzten Jahren bei Dortmund und auch bei Bietigheim, die ja sowieso über allen thronen aktuell. Und von daher, ich meine, es ist auch schon mal ganz gut, dass jetzt wieder alle Teams bei 16 Spielen sind, sodass man jetzt auch wirklich dann auch die Aussagekraft in dieser Tabelle hat, nicht wie bei der Halmer Bundesliga, wo man sich dann immer alles zusammenrechnen muss, ne, wie weit, wer wie, mit welchen Punkten eigentlich wo stehen müsste, weil unterschiedliche Spiele sind. Also ist sehr gut. Man weiß jetzt vor der Länderspielpause, wo man dran ist, kann jetzt nochmal sich nochmal ein bisschen regroupen, jetzt vor. Ja, nicht nur der ganzen Endphase. Ich meine, 10 Spiele sind es immer noch, aber natürlich jetzt vor wichtigen Phasen, wichtigen Spielen, natürlich gerade die Teams, die unten drinnen stehen, Zwickau, Halle Neustadt, Neckarsulm natürlich und vielleicht auch noch so ein bisschen Wand Wildung, die auch noch nicht so ganz draußen sind. Also von daher, das wird, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz werden dann nach dieser Länderspielpause. Schauen wir mal, wie sich die deutsche Mannschaft in den Länderspielen schlagen wird und die Mannschaften dann natürlich dann nach der Pause. Damit sind wir auch am Ende für heute angekommen. Wir hoffen, euch die Ausgabe gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes mit 5 Sternen, aber gerne kurz und Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gerne auch weiterhin folgen auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort und dann gibt es uns nächste Woche wieder bei Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime. und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.